Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Folge 106, richtig?
Aber
106. So, 3, 2, 1. Vorsicht.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und damit erneut herzlich willkommen. Folge 106 bei Nachholspiel, euer kleiner, süßer Fußball-Podcast, in dem dann auch hin und wieder mal über Geschichte gesprochen wird. Jungs, es ist Oktober, es wird herbstlich draußen. Wie geht's euch?
Trotz des Wetters gut. Also ich meine, das Wetter war ja einer der Gründe für mich, hier nach München zu ziehen. Dieser Sommer war sowieso relativ seltsam, aber ich freue mich auch in München immer über den Herbst, denn wenn das Laub dann so langsam an der Isar fällt und dann so die Herbstsonne, das wird jetzt zu poetisch. Mir geht's gut. Mario, schnell weiter.
Leider wieder keine Wiesen erlebt dieses Jahr, aber nächstes
Findet
Jahr.
Findet ihr das schade? Findest du das schade, Mario?
Ich finde es schade, ja.
Find das super. Du auch, Olli, oder?
Ja, ich wohne zu Fuß ungefähr 12 Minuten von der Theresienwiese entfernt, wo das Oktoberfest alljährlich normalerweise stattfindet. Ich finde das ganz gut, denn einfach mal 2 Wochen nicht Körperflüssigkeiten in U-Bahn und S-Bahn zu haben, finde ich per se erstmal eine gute Sache.
Du schaust mich so schockiert an, geht mir genauso. Ich meine, im Norden wird auch getrunken auf Schützenfesten.
Ja, aber ey, wenn du morgens in die U-Bahn steigst und dann ist da so eine Kotzelache oder...
Ist ja auch völlig in Ordnung, kann ich auch gut verstehen. Ihr seid ja auch nicht hier aus Bayern, deswegen ist es wahrscheinlich eh was anderes. Ich zum Beispiel, wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich mich auch nicht in einem Fischermanns-Outfit auf irgendein Volksfest stürzen.
Wie das sonst alle machen.
Ja, eben. Aber es machen hier natürlich wirklich jeder in den Badehosen, die einer Lederhosen nachempfunden sind.
Ja, das stimmt.
Also von daher.
Ich weiß noch, als wir beide 2012 war das, haben wir ja alle drei bei Sky angefangen. Ja. Da waren wir 2012 auf der Wiesn, wir drei, und du hast dich immer tierisch darüber aufgeregt, wenn Mädels in den, du hast die damals Disney-Dirndl genannt, Mädels in diesen rosanen, viel zu kurzen Plastikschürzen. Ich weiß noch, wie Mario meinte, guck dir das mal an. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht so sehr auf diese Schürzen geachtet, aber
muss übers Knie gehen.
Ich habe
irgendwann mal gehört, dass das traditionelle Outfit auf dem Oktoberfest gar nichts mit Tracht zu tun hatte, ganz früher.
Ja, ich habe immer auch nur gehört, dass so vor 15, 20 Jahren, dass das dann immer größer wurde und mittlerweile, ich glaube auch die Ur-Bayern und Ur-Münchner gehen halt auch in Tracht hin, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, ich hole mir da jetzt keine bösen Kommentare.
So. Nächstes Jahr gehen wir wieder in Lederhosen.
Ja, na gut. Wir haben jetzt auch 2 Jahre Pause. Dann
Jetzt stellt euch mal vor, wir drei wären auf dem Oktoberfest und irgendein Wiesenwirt würde rauskommen und sagen, hey Jungs, hier 25 Meter Freistoß und derjenige, der trifft, der darf den anderen beiden den ganzen...
Das gefällt mir immer so gut, dass das jetzt nicht weit hergeholt ist. Das ist wirklich aus dem Leben.
Das ist die alte Gerhard Delling-Schule.
Ja, ja, genau.
Aber er würde sagen, hey, wenn ihr das Ding verwandelt aus 25 Metern, hat auch so eine kleine Mastmauer aufgebaut mit Gläsern, gefühlt 8 Meter hoch, dann kriegen wir Wiesn umsonst Alkohol.
Dann dürft ihr zur Wiesn-WM fahren.
Ja, wer von uns dreien würde schießen?
Das
ist
die große Frage.
Mario hat am meisten Gefühl von uns dreien im Fuß. Weil ich weiß, dass ich
jetzt
nicht
bin. Aber ich bin vielleicht der Einzige, der richtige Haferlschuh anhat.
Ja,
deswegen wäre das wiederum schlecht.
Ja. Ja.
Ich glaube, wenn du diese Mastmauer durchschießen würdest, wäre ja auch der Ball dann platt und würde vielleicht dann auch einen Flug, keine Ahnung. Also.
So, sollen wir anfangen?
Na gut. Ich habe das Intro schon abgespielt, oder? Ja, verdammt.
Ja gut, komm. Alles klar, das läuft unter Outtakes, die ersten 10 Minuten hier. Wir reden über David Beckham. Vielleicht habt ihr es schon gelesen in der Überschrift. Es sei denn, wir haben eine Überschrift gewählt, die mit dem Oktoberfest zu tun hat. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, aber dafür ist Hans zuständig. Wir überlassen ihm das. David Beckham war mal ein Fußballspieler für alle unserer jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Er hat wirklich nicht immer nur Parfüm und sonstige Sachen verkauft, war nicht immer nur auf der Vogue oder auch auf der Bravo Sport zu sehen. Er war auch nicht immer nur Ehemann eines Spice Girls. Er war einer der besten Fußballer seiner Zeit. Wobei man sich da auch drüber streiten kann, das hatten wir bei Wayne Rooney schon, überschätzt oder unterschätzt, overrated or underrated. Bei ihm ist es ähnlich. Wir werden darüber auch nachher gleich diskutieren. Aber als allererstes eben war er Fußballspieler und nicht nur Posterboy. Woran man als erstes denkt, Frage an euch, woran denkt ihr als erstes?
Frisuren.
Aha.
Ja, schon die Freistöße.
Sein rechter Fuß, hätte ich es auch gesagt. Mhm. Der rechte Fuß. Aber bei Olli ist es die Frisur?
Ja, weil ich immer ein bisschen neidisch war. Ich weiß nicht warum, aber ich fand immer irgendwie die Frisur, die David Beckham hatte, hatten dann so 2 Jahre später alle Bundesligaspieler und dann 2 Jahre später alle Dorf-Kreisligaspieler und somit auch ich. Das heißt, man hing immer hinten dran und wenn man selber hat versucht, die Haare endlich lang wachsen lassen, da hat der Typ sich schon wieder eine Glatze rasiert.
Das ist genau der Punkt. Immer wenn es trendig wurde, hat er gesagt, gegen den Trend.
Ja, genau.
Daran denkt ihr also als erstes, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz sagen, Beckham, 20 Jahre Profifußball gespielt, 19 Titel gewonnen, 115 Mal für England gespielt, also... Nur damit man es grob mal einschätzen kann, wenn man Beckham vielleicht nicht in voller Blüte erlebt hat. 2004 übrigens hat Pelé ihn ernannt zu einem der größten 100, zu einem der 100 größten lebenden Spieler. So rum heißt es korrekt. Mhm. Also schon ein großer Name sowieso, nicht nur im Fußball, aber auch ein großer Spieler auf dem Platz gewesen. Aber apropos rechter Fuß und Freistöße, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, das ist jetzt das Thema der heutigen Folge. Denn vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, am 6. Oktober 2001, gab es ein Spiel England gegen Griechenland, WM-Qualifikation. England hat einen Punkt gebraucht, um zur WM nach Japan und Südkorea zu fahren. In der Nachspielzeit gab es Freistoß für England und alles Weitere kommt später. Ihr könnt gespannt sein, aber alles weitere kommt später. Wir wollen nicht zu viel verraten, soweit so gut. Kurzer Hinweis, wir werden natürlich gleich David Beckham hier hören. Natürlich auch unseren Freund Martin Tyler mit einer Special Story heute. Will, wie gesagt, nicht zu viel verraten, aber ich kann eins sagen, David Beckham hört sich manchmal heute noch den Live-Call an von Martin Tyler bei seinem Freistoß.
Ach, Martin hat das kommentiert.
Vielleicht hören wir ihn gleich, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber eventuell ist es so, dazu hören wir natürlich auch noch Sir Alex Ferguson und Special Guest, den hat Olli noch aufgetrieben, Noel Gallagher von Oasis.
Ja. Natürlich. War nicht so einfach, ihn zu erreichen, oder?
Ja, er wurde viel geflucht am anderen Ende der Leitung.
Aber dieses Wonderwall in der Warteschleife.
Ja.
Aber zum Thema Gänsehaut und Live-Call hören, da fällt mir auch wieder Thomas Broich ein, der ja bei uns auch diesen Live-Call von der ersten Meisterschaft gehört hat. Witzig, dass man, also wir waren glaube ich alle drei überrascht in dem Moment, dass du als jemand, der damals dabei war, dann wirklich nochmal so emotional mitgehst.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, oh Gott, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber weil deine Karriere, das geht ja alles so schnell. Und ich glaube, dass du gar nicht die Zeit hast und vor allem als David Beckham groß war, war Social Media, da war überhaupt noch gar nicht dran zu denken. Das ist also nicht so, dass er nach dem Spiel dann noch 100-mal retweetet wurde und schaute mal hier und schaute mal da. Es war ja teilweise so, dass er sich das hätte irgendwie auf Video besorgen müssen, so ungefähr, irgendwie 1998, 99, 2000 oder so. Und da schaut man das einfach gar nicht so sehr und kann das noch gar nicht so richtig wertschätzen. Das kommt dann immer erst am Ende der Karriere. Denn sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat schon irgendwie nachts, wenn man irgendwie betrunken nach Hause kam oder einem langweilig war, irgendwie die 50 schönsten Freistöße von Juninho im Trikot von Olympique Lyon oder so
sich angeschaut. Ja, hab ich noch nicht gemacht.
Das gehört zu meinen Top 10.
Ich mal wieder betrunken nach Hause kommen.
Ja, sehr gut. Ja,
aber hey, nein, aber, du bist auf einem guten Weg, ich sehe das hier.
Ich glaube wirklich, dass du auf der Wiesn verwandelt hättest.
Das macht definitiv kein Fußballprofi und deswegen kann ich es nachvollziehen, dass dann, wie zum Beispiel in der vorvergangenen Woche Thomas Broich, ein sowas dann erstmal wieder richtig umhaut, weil man das ja vielleicht jahrelang nicht mehr gehört hat.
Ja.
Es geht heute um den Freistoß, aber bevor wir zum Freistoß kommen, der ja erst im Jahr 2001 stattgefunden hat, müssen wir natürlich erstmal über David Beckham so insgesamt sprechen, wie er denn zu so einem Superstar weltweit wurde. Und das ist, wie gesagt, ich sage jetzt immer Superstar und so im Fußball, aber das ist echt lange nicht nur auf den Fußball bezogen, denn er ist so mit der größte Popstar und teilweise war er wahrscheinlich mit der bekannteste Mensch auf diesem Planeten. Mit, weiß ich nicht, George Clooney zusammen oder so. In solchen Dimensionen bewegen wir uns da. 2. Mai 1975 geboren worden, das können wir jetzt recht schnell durchmachen. Die Eltern, falls es euch interessiert, heißen Sandra Georgina und David Edward Allen Beckham.
Was ist hängen geblieben? Danke, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, das haben wir schon mal. Er ist aufgewachsen, viele denken wahrscheinlich in Manchester, weil er da schon sehr früh gespielt hat. Aber er kommt ursprünglich aus London, East London, gibt einen Ortsteil, Leytonstone heißt der. Da hat er schon sehr, sehr früh Fußball gespielt. Der kleine David war immer sportbegeistert, aber hat auch schon als Kind gesagt, er möchte gerne Profi werden. Also natürlich sagt das fast jeder Fußballer im Alter von 7 Jahren, wenn er mit 4 noch Feuerwehrmann werden wollte, ist mit 7 der Fußballer dran. Bei David hat es geklappt. Verein, bei dem er früher gespielt hat als Kind, waren die Ridgeway Rovers. Und wie es so oft der Fall ist, war sein Vater auch sein Coach. Also das war wirklich ein Amateurverein, wie er im Buche steht. Das können wir jetzt recht schnell abhaken. Wir springen gleich ins Jahr 1991. Da beginnt die große Story. Da ging er zu Manchester United. Er war heiß umworben. Er hat davor schon mal bei Man United dabei sein dürfen, bevor er überhaupt da den Profivertrag unterschrieben hat. Man wollte ihn schon nah beim Team haben. Er durfte sogar bei dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche, mal auf der Bank sitzen. Und da hat er aber noch gar nicht da unterschrieben gehabt. Also
geiles Lockmittel, ne?
Eigentlich hat das gut funktioniert. Er kam ja aus London. Deswegen war natürlich klar, man hat erkannt, er hat ein junger Mann, einen guten rechten Fuß. Viele Vereine sind in London, deswegen muss man ja schon als Manchester da gucken, dass man den irgendwie zu sich kriegt. Das war kein einfaches Unterfangen, aber wir hören jetzt gleich mal Sir Alex, den ich gerade vorhin schon angesprochen habe, wie es geklappt hat, dass Beckham zu United ging und vor allem, ganz interessante Geschichte, wer dafür gesorgt hat.
The real impact came from Bobby Charlton. Bobby had soccer schools at the time and David had won a placement for Bobby's soccer school in Barcelona. And Bobby come back and says, I've seen a kid, you need him. So I flagged it up with the chief scout. He says, I've got him, he's coming next month. Just by coincidence. Mm-hmm. And that was the start. He would be 11 years of age at that time. He was a little thin boy, you know, he had no height, no physique whatsoever. But he had this wonderful talent, you know, in terms of control of the ball, striking the ball was his forte. And His parents were United fans. So his grandfather was a Tottenham fan, but he and his parents were United fans. So he used to come to the game. After we got the contact with him, we invited him to the games every time we were in London.
Es ist nicht so leicht, ihn zu verstehen.
Ja, sollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Gerne.
Also er wurde eingeladen nach Barcelona in eine Fußballschule. Wir haben alle gehört, von wem? Sir Bobby Charlton hat sich da...
United-Legende.
Ja, absolut, hat sich da natürlich bei Manchester United nochmal mehr verdient gemacht, als er davor eh schon war, weil er auch noch Beckham entdeckt hat. Nicht so einfach gewesen, sagt Sir Alex da auch, weil seine Eltern waren zwar Fans von United, aber sein Großvater war Fan von Tottenham. David kam eben auch aus London, deswegen nicht so einfach gewesen. Aber sie haben ihn dann jedes Mal zu einem Spiel eingeladen, also zu einem Auswärtsspiel von Man United, wenn sie denn gerade in London gespielt haben. So, das kurz zusammengefasst,
was
wenn mein Schottisch funktioniert.
Ne? Also, was ja sehr oft passiert.
Ja, 3, 4, 5 London-Clubs in der Premier League hast oder damals in der ersten englischen Liga, da gab es ja die Premier League in dem Sinne noch gar nicht.
Was mich interessieren würde, wo wir gerade beim jungen David Beckham sind, bei Rooney hatten wir ja an sich so die Tore und das Video, das dann durch Everton kursierte. Was war bei Beckham so das herausstechende Merkmal? Also was hat man dem irgendwo zugetraut aufgrund dieser Fähigkeiten? Also hat er die Katzen vom Baum geschossen oder?
Er hat, ja, so ähnlich kann man das sagen. Wir kommen, wenn du noch 5 Minuten Zeit hast, kommen wir gleich zu seinem ersten großen Merkmal und vor allem zu seinem ersten großen Auftritt bei Manchester United. Davor müssen wir noch ganz kurz, weil wir jetzt im Jahr 1991 waren, über das Jahr 1992 sprechen und die Fußballfans da draußen, wenn sie das Jahr 1992 hören und Manchester United in einem Satz, dann, Olli, kommen wir zur...
Class of 92, eigentlich glaube ich meinem Running Gag und Lieblingsthema in diesem Podcast.
Ja, aber lange nicht.
Schieß los, erzähl.
Ja, also auch da wieder, ich will niemanden nerven, aber jeder Fußballfan sollte diese Doku Class of 92 mal gesehen haben. Class of 92 sind im Endeffekt 5 oder 6 Spieler.
Nicky Butt,
Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs und eben David Beckham. 6 Spieler also, die in dem Jahrgang, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu den Profis aufgerückt sind oder einfach nur die dort in der Jugend einen Jugendtitel geholt
haben? Sie haben 1992 dort debütiert.
Ja.
Man nennt sie auch Fergie's Fledglings.
Ja, Fledglings heißt, glaube ich, sowas wie so Schützlinge oder sowas.
Ja, so glaube ich.
Und
rudimentär übersetzt.
Class of 92, wir packen euch in die Shownotes auf nachholspiel.de natürlich auch nochmal den Link,
zum 18. Mal.
Den Amazon-Link. Ja, Leute, also wer es noch nicht gesehen hat, irgendwann komme ich persönlich vorbei und schiebe euch das in DVD-Player.
Jeder Zuhörer und jeder Zuhörer wird einmal den Film. Film.
Weil eben auch, Mario, ich will da nicht vorweggreifen, aber weil man da eben auch David Beckham von einer ganz anderen Seite kennenlernt, denn auch dieses ganze Posterboy und Bling Bling und Glitz und Glamour und Boulevard, das ist nicht alles. Also David Beckham ist wirklich, man lernt da auch seine Eltern kennen zum Beispiel, sein Elternhaus, sehr zurückhaltend, sehr ruhig und David Beckham selber auch ganz oft total schüchtern, was gar nicht zu dieser extravaganten Lebensart und Weise passt, denkt man, aber vielleicht hat da auch seine Partnerin einen Anteil dran an diesem Glitz und Glamour. Aber David Beckham wirklich gerade in diesem Film, guckt ihn euch an, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Olli ist nicht nur in die Haare verliebt, auch in den Menschen David Beckham.
Ist auch also, okay so, weil gut, dass du sagst, wir kommen später drauf, wir reden jetzt erstmal über das Sportliche, aber wir kommen später eben genau auf dieses Thema zu sprechen.
Ich mache mir hier, ihr seht es gerade hinter, guckt mal hier, Class of 92 habe ich mir aufgeschrieben, mache ich mir jetzt mal einen Haken bei meinen Notizen.
Okay, alles klar, bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich sehe da drei Zeilen. Eine davon ist schon
abgehakt.
Eine der Zeilen ist nach 15 Minuten abgehakt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, das war 1992. Er ist dann bald Stammspieler geworden bei Man United, hat sich ein ganz besonderes Trikot in der Geschichte von Manchester United gesichert. Das mit der Nummer 7. Ah, da fällt bei Olli die nächste Zeile raus aus dem Papier.
Ich weiß es.
Was denn? Achso, wer vor Ihnen die 7 hatte, ja, unter anderem?
Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt komm.
Eric Cantona.
Eric Cantona, Mario guckt aber so, als wenn es nicht nur an Cantona
lag. Wer war der direkte Vorgänger? Von wem hat er die Nummer 7 übernommen? Das ist die große Frage.
Das ist der direkte Vorgänger.
Oh, das, warte mal. Das kann ich dir aber auch nicht sagen.
Mark Hughes.
Ach!
Ach, krass. Mhm.
Mark Hughes.
Aber okay, natürlich, legendäre Nummer, immer wieder bei Manchester United.
Und wer hatte wegen David Beckham in seinem kleinen Heimatort die 7?
Ich.
Rechtes Mittelfeld, nur einen rechten Fuß für Flanken und sonst nichts anderes
gekonnt. Da gibt es auch nochmal eine extra Folge zu, die packen wir dann auch in die Shownotes.
So, Back Pinsky statt
und die
drauf.
Zweite Position Zeile kann auch einen Haken kriegen.
Den Shownotes.
So, Mario.
So, jetzt bleibt aber nicht mehr viel übrig auf der Zettel. Naja, gut, also Mark Hughes und Oliver Lipinski, die Dorf-Siebner. Einer in Manchester, einer in... Hameln. Wie heißt das?
Ja, Hameln. Ach so, Rattenfänger statt Hameln.
Ja, ja, Hameln weiß ich, aber ich dachte...
SG Hameln 74.
Ach so, ich dachte, der Verein war vielleicht ein bisschen außerhalb. So.
Nee. Ist
auch schön, die Frage, wie heißt das?
Na gut, also gut, wir machen hier weiter. Das nimmt schon wieder ganz falsche Wendungen hier an. So, Hans, jetzt kommen wir aber zu dem, was ich dir vor 5 Minuten gesagt habe. Sein erster großer Auftritt. Eröffnungsspiel der Premier League 1996 gegen Wimbledon. Und das war die große Stunde, die erste große von nicht wenigen Großen von David Beckham, denn er hat ein Tor geschossen von der Mittellinie. Vielleicht habt ihr es alle noch vor Augen. Ist auch eigentlich nur eine Side-Story, aber es war halt ein cooles Tor. Übrigens, so schließt sich der Kreis. Wir kommen jetzt gleich in die Richtung, die euch beiden gefallen wird. Zur gleichen Zeit kam Wannabe von den Spice Girls raus. Mm. Und mit dem Tor, wenn man es ganz plakativ sagen will, wurde auch Beckham zum Popstar. Und damit... Herzlich willkommen bei Exklusiv. Hier sind die drei Frauke Ludowigs von Nachwuchsspiel. Also 1999 dann hat er geheiratet. Victoria Beckham, eine der Spice Girls. Wobei, also weil ich vorhin gesagt habe, wer die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen kennt vielleicht David Beckham nicht, aber naja gut, die kennen dann die Spice Girls auch nicht. Das hilft uns wahrscheinlich auch nicht groß weiter, gell? Ja. Aber ist egal. Also, die Ehe natürlich mittendrin im Rampenlicht, große Aufmerksamkeit, Klatschpresse, Sportpresse, komplette Presse eigentlich in England und auch weltweit hat darüber berichtet. Es gab eine Person, der das nicht ganz so gut gefallen hat und damit meine ich nicht die kleinen Fans, die in Beckham verliebt waren. Es war wieder mal Sir Alex. Er hat Folgendes gesagt: David Beckham war nie ein Problem, bis er geheiratet hat.
Ach, was hat er das so gesagt?
Er hat so gesagt. Er hat gesagt, er hat zuvor immer nachts mit den Trainern in der Akademie gearbeitet, war fantastisch, hat alles im Fußball untergeordnet, aber in diese Unterhaltungsszene einzuheiraten war eine schwierige Sache. Und von dem Moment an hat sich sein Leben eben so verändert, war nie mehr dasselbe. Er ist so eine große Berühmtheit geworden und Fußball war nur noch ein kleiner Teil.
Krass eigentlich, ne? Und auch da sage ich wieder, es gab kein Social Media, aber natürlich die Yellow Press, du hast es gerade eben schon gesagt, die Klatschzeitung waren damals natürlich auch wegen des nicht existenten Internets einfach noch viel wichtiger und auch mächtiger. Auf Schritt und Tritt wurden die verfolgt. Ich weiß noch ganz genau, dass auch die Hochzeit und allein irgendwie den Antrag, den er gemacht hat mit dem Ring dann, das war eine Riesensache. Du dachtest irgendwie, das wäre Royal Wedding oder so. Das war Wahnsinn.
Ich will mal kurz Top of the Pops hier spielen. Also die Spice Girls waren ja so gesehen die erste wirklich große Girlband,
ja,
In der Welt, oder?
Ich glaube schon.
Also ich gab vor, ich meine, ABBA musste eben die Hälfte abziehen, also die waren auch groß. Aber wie schnell ging denn dieser Hype los und wann wurde dieser Hype durch Beckham, Posh Spice so nochmal befeuert? Also ich frage mich gerade, war das irgendwann so, nachdem sie schon relativ etabliert waren oder war das so wirklich in dieser Boomzeit, als dann auch noch Beckham hinzukam?
Ich weiß nicht, ob Mario das sich so notiert hat, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich war, bin jetzt auch nicht irgendwie ganz so alt, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie genau was Mario sagt, Wannabe, kam dann raus, wurde ein Hit. Er kam raus, wurde ein Hit. Ja. Und ich glaube, die kamen dann zusammen, mehr oder weniger, als sie sich dann gerade so, als sie als Stars feststanden sozusagen. Okay. Also sie waren jetzt nicht irgendwie Nachwuchstalente, weder die Spice Girls noch er, sondern die Spice Girls waren etabliert auf der großen Weltbühne und er war etabliert auf der Bühne Premier League und dann kamen sie zusammen.
Also wie gesagt, 1999 haben sie schon geheiratet. Deswegen müssen sie sich wohl ein paar Jahre vorher kennengelernt haben. Ich weiß es nicht ganz genau.
Und sie hat fast nie gesungen, ne? Das muss ich noch einmal schnell loswerden. Also es war ja immer Mel B.
War sie eigentlich, war sie Sporty Spice oder was war das?
Nee, sie war Posh.
Ach, Posh, ja genau.
Also Mel B. hat immer gesungen und Mel C. und
Gary Halliwell
auch gesungen. Aber sie war, glaube ich, eher so...
Angeblich, habe ich neulich erst wieder, es gibt bei Netflix eine tolle Doku, die heißt This is Pop, über Popmusik, wie der Name schon sagt. Und da wird in einer Folge gesagt, dass bei 99% aller Konzerte und 99% aller Tonaufnahmen ihre Spur nicht benutzt wurde.
Ah, prima. Also,
aber egal, das führt uns jetzt hier...
Das ist ja wie mit dem vierten Kollegen, der hier beim Podcast sitzt.
Ich würde auch mal weg. Ich wollte gerade sagen, das ist wie, wenn ich ein Bundesligaspiel kommentieren muss. So, in 99% der Fälle gewinnt man auch die Champions League nicht, wenn man kurz vor Schluss zurückliegt, außer 99. Damit bleiben wir nämlich dabei. Ja, Champions League-Sieger, wir haben da darüber schon ausführlich gesprochen.
Krasses Jahr für ihn, ne?
Ja, Triple gewonnen. Also,
ja, und ja, geheiratet.
Und geheiratet, genau. Privat und beruflich lief es da sehr, sehr gut. Also Triple mit Man United. Über die Champions League haben wir ausführlich schon gesprochen. Olli, welche Folge ist es? Du weißt es immer auswendig.
Ich weiß es immer auswendig.
Du schaust nach, kein Problem.
Scheiße.
Macht nichts. Aber jedenfalls war das die Geschichte, die Hans so gut gefallen hat, weil nämlich alle im Aufzug stecken geblieben sind. Beziehungsweise nicht stecken geblieben, aber im Aufzug waren. Und als sie wieder rauskamen, stand es 2-1 statt 0-1.
Folge 43, da haben wir aus.
Genau, da war Johansson, also auch Boris Becker.
Boris Becker, Franz Beckenbauer, glaube ich.
Genau. Und übrigens, wenn jemand noch etwas mehr, weil wir ihn eben gerade schon gehört haben und angesprochen haben, über Sir Alex Ferguson wissen will, der ja eine ganz besondere Beziehung zu David Beckham hatte, die teilweise auch relativ körperlich wurde und auch Wunden nach sich gezogen hat. Folge 15, da geht es rund um, oder da reden wir über Sir Alex Ferguson.
So, jetzt kommen wir ins Jahr 2001. Ist ja völlig klar, dass wir ein paar Jahreszahlen auch teilweise mal zwischendurch überspringen müssen, sonst reden wir hier 4 Stunden lang über jedes einzelne Jahr, denn Beckham hat ja sehr, sehr lange gespielt, aber jetzt 2001, der Grund dieser Folge. Also, vor 20 Jahren, 6. Oktober 2001, hab's vorhin schon kurz gesagt, England gegen Griechenland, WM-Quali, Spielstand 1-2 im Old Trafford, kommt noch dazu, im Old Trafford. England braucht einen Punkt, um zur WM nach Japan und Südkorea zu fahren. 90. plus 3, das ist die Minute. Freistoß für England. Und jetzt kommt Martin Tyler.
Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it big time! Transforming a game that needed a miracle worker, and David Beckham is that man.
David Beckham is that man.
He does it big time.
Ja, es ist auch schön, dass er diesen Freistoß nochmal, also den Druck vor diesem Freistoß auch nochmal so schön auflädt. Also Martin mit dieser Aussage, der meistbekannteste Fußballer auf der ganzen Welt, hat jetzt die Chance, sein Land zur WM zu schießen.
Und er erwischt sich ganz kurz selber dabei, dass er in dieses patriotische, nicht distanzierte abrutscht, als er sagt, yes! Und dann als nächstes, yes for England!
Ja, wollen wir nochmal Bellaretti anrufen beim 7-1 gegen Brasilien?
Nee, aber das fand ich wirklich, das fand ich sehr cool, ja.
Ihr kennt ja vielleicht auch die ganz bekannte Jubelpose. Er ist dann im Old Trafford natürlich losgelaufen. Er hat gar nicht genau gewusst, warum. Warum schon, aber er hat nicht genau gewusst, wohin. Hat dann beide Arme von sich gestreckt, Brust raus und hat sich dann vor die Kurve gestellt. Also wir reden natürlich jetzt noch eine Weile über diesen Freistoß. Da ist ja vieles passiert. Nicht nur, dass England zur WM gefahren ist. Wir können das Ganze jetzt auf zwei Arten besprechen. Entweder wir reden jetzt eine Stunde über den Schuss oder wir machen es ganz einfach und hören erstmal David Beckham zu. Dann haben wir in 4 Sekunden alles geklärt.
I knew exactly where it was going soon as I hit it.
Ja. Also gut, man redet immer darüber,
wie wir hören uns nächste Woche wieder.
Muss man schießen, bis man weiß, bis man
sieht. Aber ey Leute, dieser Freistoß, ich meine, man darf auch nicht vergessen, 3 Jahre vorher, bei der WM 98, wir haben neulich bei der Rooney-Folge schon drüber geredet, David Beckham gegen Argentinien, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es Achtelfinale, Viertelfinale war, holt er sich die rote Karte ab wegen einer dämlichen Tätlichkeit, wo man bis heute auch noch nicht genau weiß, war es wirklich berechtigt oder nicht. Wurscht, egal. Er hat die rote Karte bekommen und die englische Yellow Press hatte ihren Sündenbock. Und es wurde auf Beckham eingedroschen. Ich habe es in der Rooney-Folge erzählt. Es sind von Autobahnbrücken wurden so Figuren und wie so Vogelscheuchen runtergelassen, die an so einem Seil aufgehängt wurden. Also, und die hatten Beckham-Trikots an. Der hat nur auf den Sack gekriegt und ich weiß noch ganz genau, ich habe das damals, als das Deutschlandspiel mehr oder weniger parallel lief und vorbei war, ich glaube, dann ist das ZDF, wenn mich nicht alles täuscht, rübergesprungen und ich weiß noch ganz genau, dann fault damals, ich glaube bei Hertha hat er gespielt, Kostas Konstantinidis hieß er, glaube ich, fault einen Engländer und dann dachte ich, oh fuck, David Beckham. Weil dieser Mann, ich meine, ich hatte nicht umsonst seine Nummer, ich wollte immer so schießen können wie der. Es gab niemanden, der so geniale Freistöße geschossen hat. Auch nicht Juninho, auch nicht Roberto Carlos oder wer auch immer. Und dann macht er dieses Ding und in dem Moment war ja klar, ganz England hat sich mit ihm versöhnt. Und das war die viel geilere Geschichte eigentlich, fand ich. Also die Geschichte, nicht nur, dass er sein Land zur WM gebracht hat, weil über die Playoffs hätten das die Engländer sicherlich auch gepackt, aber einfach, dass er sich mit diesem Land wieder versöhnt hat, 3 Jahre, nachdem sie so auf ihn eingedroschen haben.
Man muss dazu sagen, er hat auch während der 90-Minuten-Spielzeit, wir waren wie gesagt 90+3 in dem Moment, schon ein paar Freistöße gehabt. Das war also lange nicht klar, dass er den dann plötzlich reinmachen würde, weil die ersten paar, ja, also sagen wir mal vorsichtig, drin waren die jedenfalls nicht. Also will nicht sagen, es waren schlechte Freistöße, sowas kann Beckham nicht unbedingt, aber das war jetzt nicht unbedingt klar, dass die reingehen würden. Deswegen hören wir ihn jetzt nochmal länger als 4 Sekunden. Man versteht ihn auch, versprochen, besser als Sir Alex, aber es lohnt sich, da reinzuhören, denn, das werden wir auch gleich hören, es war nicht mal klar, dass er den Freistoß in der Nachspielzeit selber schießen würde.
You know, I had like 7 or 8 free kicks that were close, but kind of never close enough. So we started to worry at a certain point. Because just nothing was coming off for us, and it was just you kind of thought, is it going to be one of those days? But then I remember getting the free kick, and like I said, I'd had 7 or 8 free kicks leading up to that, and I wasn't really striking them that well as I knew that I could. But that moment is the reason why I worked hard throughout my career. You know, it's for moments like that. When you see players like Messi, Ronaldo, Rooney, all of these players over time, the work that they put in, it's one of the reasons why, you know, I look at players like Eric Cantona and I look at the work that he's done over the years. And when I first come into the team at Manchester United, we used to watch Eric stay behind later than any player, practice, you know, every day on everything. And it rubbed off on us. And we knew that it's for moments like that. It's for moments when you practice something so much that at some point, it's going to happen when it really needs to happen. So I remember putting the ball down and Teddy kind of came over and barged me out the way. And me and Teddy were really good friends, being from, you know, London and all. But I remember putting the ball down and he kind of nudged me out the way and he said, I'll take this one. And I looked up and I thought, no. And I turned around to him and I said, it's too far for you.
Das erinnert mich so an diese Szene, Wembley-Stadion, letztes Spiel im Wembley und dann sagt...
Scholl und Hamann, ne?
Scholl und Hamann und Didi Hamann sagt es zu Scholl oder Scholl sagt es
nicht,
zu Hamann?
Nicht deine Distanz.
Nicht deine Distanz. Und dann, also ich muss aber zugeben, nichts gegen Didi Hamann, aber der Freistoß von David Beckham ist natürlich nochmal ein anderer Schnack.
Aber es ist doch die ewige Formel, oder? Der wirklichen, also der ganz, ganz Großen. Also du brauchst das Talent, du brauchst die Disziplin Und vor allem, was man immer wieder bei Ronaldo auch hört, der macht so viele Sit-Ups, der macht so viel Freistoßtraining, der bleibt eine Stunde länger. Nowitzki, das ist der Erste, der in der Halle ist, der Letzte, der rausgeht, der das Licht ausmacht. Es ist so simpel und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, wenn man es von den Leuten hört, weil du irgendwo, wie jetzt auch bei dem Freistoß, du erwartest immer mehr. Irgendwie muss da Zauber dabei sein.
Ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, ich denke mir dann immer, warum funktioniert es dann nicht häufiger? Also weißt du, wir alle kennen die Geschichten von Toni Kroos und so weiter, die immer wieder über Ronaldo reden. Oh, er war damals immer irgendwie, hat noch eine extra Schicht eingelegt und so weiter. Wo ich dann denke, yo, also erstens, warum machen es dann nicht alle? Dann werden ja alle besser. Und zweitens, auch mit Verlaub, Ronaldos Freistoßquote ist katastrophal. Also vor allem im Vergleich zu den von mir vorhin genannten, im Vergleich zu Beckham, im Vergleich zu Juninho und so weiter, auch im Vergleich zu Messi. Aber du hast ja, ich glaube auch als Torwart, wenn ein Beckham und auch die Mauer, wenn die Mauer da steht und der Torwart da steht, wenn Beckham sich den Ball da hinlegt und Hans war so nett und hat uns gerade nochmal in einem YouTube-Video, was wir natürlich auch auf nachospiel.de verlinken, das nochmal hingelegt.
Ja komm, wir schauen das jetzt nochmal live hier an.
Ja genau, und der
machen wir ohne Sound.
Man muss dazu eins sagen, der Ball, der liegt ja ganz, ganz zentral.
Das will ich
das
sagen.
Wollte ich gerade sagen.
Das
wollte ich gerade
genau,
sagen, ne?
Ja, das wollen wir alle
weil
sagen.
Das macht es extrem schwierig.
Und der Ball ist echt weit weg. Also ich gucke, ich muss zugeben, also ich habe diesen Freistoß damals live gesehen und habe ihn mir bestimmt danach noch 100 Mal angeguckt. Der Ball ist viel weiter weg, als ich dachte. Ich dachte, das wären 18 Meter.
Wer ist der Mann, der daneben steht? Ist das der Mehmet Scholl Englands? Oder?
Das sehe ich jetzt von hier
mal
nicht.
Mal gucken, ob das noch Teddy Sheringham ist, der das da eventuell noch anläuft.
Aber der Freistoß ist echt
aber also wirklich
ich sehe es gerade echt nicht, weil das ist winzig und nicht ganz scharf. Aber eins muss ich noch ganz kurz dazu sagen, weil wir gerade über das gesprochen haben. Es war natürlich auch maßgeblich entscheidend, wie manchmal in der Fußballgeschichte, wie es halt so ist, dass er dann sagt, nee, Teddy, hau ab jetzt. Das mache ich schon selber. So wie zum Beispiel Oliver Kahn damals auch schießen wollte und Anderson dann geschossen hat. Stell dir mal das vor, wenn da Kahn schießt und da Sheringham, dann reden wir jetzt über die andere Fußballgeschichte.
Ja, und das ist das Tolle.
Ich meine, da hast du den Torwart und Innenverteidiger.
Ja, aber wen hältst du leichter zurück?
Ja, stimmt.
Aber was Mario ja sagt, ist ja genau das Geniale, dass wir immer wieder darüber reden, oh Beckham, wisst ihr noch damals und... Es ist doch manchmal, ne, von wegen Butterfly-Effekt und so, manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es ein Satz oder eine Geste, eine Bewegung und alles wird anders. Also David Beckham wäre heute auch in England, trotz aller Erfolge, die er hat, individuell oder mit seinen Teams, nicht der Spieler vom Image her, der er jetzt ist, wenn er dieses Ding nicht verwandelt.
Lass mal laufen.
Aber ich finde es witzig, dass wir alle feststellen, diese Position ist viel zu zentral.
Viel zu zentral.
Jetzt denke ich gerade schon wieder an unsere...
Für einen Rechtsfuß... Ist natürlich super, wenn der
das
Ball
Ding,
halb links
wir
liegt.
Gucken uns gerade nochmal parallel an. Das Ding muss eigentlich Roberto Carlos mit dem Linken voll Fabian Barthez um die Ohren knallen.
Und? Jetzt kommt man den Jubel an.
Genau, ja, und er steht einfach da. Ja, und
erinnert mich
da.
So ein bisschen an Rooney nach seinem Helikopter.
Und von hinten kommt Emil Heskey, da kommt Rio Ferdinand. Den da erkenne ich nicht.
Ich glaube, es ist eher andersrum. Alle, die das heute machen, erinnern dich eher an Beckham.
Ja, das ist es wahrscheinlich.
So rum ist es, glaube ich.
Sven-Göran Eriksen, den wir auch in der Rooney-Folge gehört haben.
Es kam ja nach Trainer. Beckham, die Pose von Rooney. Vielleicht war es auch nochmal so eine Hommage an Beckham.
Aber der Ball ist wirklich zentraler.
Und das ist wirklich auch die geilste Slow-Mo-Einstellung.
Ja, Hintertor. Torwart entscheidet sich kurz nach links, dann geht er nach rechts rüber. Das ist übrigens der Torwart, mit dem Griechenland drei Jahre später Europameister wurde.
Danach hat er graue Haare bekommen.
Ja, aber hört es euch einfach oder beziehungsweise schaut es euch einfach parallel dazu an. Und was ich ja so toll finde, was ich ja auch erst in der Vorbereitung auf diese Folge, als wir darüber geredet haben, dass wir dieses Thema machen wollen, erst wieder richtig parat hatte, dass das Ganze auch noch in seinem Stadion war. Wie geil ist das denn? Dass das nicht eben in Wembley war, wo ja die meisten Länderspiele stattfinden. Ich weiß nicht, warum es damals da nicht war.
Weil das neue Wembley noch nicht so weit war. Also es ist erst 2007 eröffnet worden oder
und
so.
Und das alte ist 2000 abgerissen worden oder sowas.
Da gab es gar keins.
In Old Trafford. Wie geil ist das denn, dass es vor seiner Kurve in seinem Stadion passiert ist.
Und wenn du es schon sagst, wir haben über David Beckham gesprochen, wir haben ihn auch gehört, wir haben erfahren, wie das für ihn war, dass er fast nicht geschossen hätte und so. Was wir noch nicht gehört haben, ist, wie emotional das Ganze für ihn war. Deswegen hier nochmal David Beckham.
It was so emotional. And I remember speaking to my mum after and she said, everyone just burst into tears. Literally, like she said, she was sat in the director's box and everyone around her was just bursting into tears because it meant so much. And you saw the reactions of people and you hear Martin Tyler's voice and you know it all adds to it and it was such an amazing moment.
Da kann man auch mal sehen.
Endlich sind wir nicht die Einzigen, die Martin Thaler
ja, wirklich, ne? Wir haben ihn ja mal als unseren Mentor bezeichnet, weil er uns so oft seine Stimme und seine Einschätzung schenkt. Aber wenn David Beckham sagt, und das, also dieses ganze Ereignis ja damit abrundet, ne? Mhm. Oder nochmal aufwertet, dass irgendwie die ganze Nation Martin Thaler hört. Das ist schon ausreichend.
Ich sage es euch, wenn Corona irgendwann sich mal erledigt hat, beziehungsweise gelegt hat oder sich beruhigt hat und uns es möglich macht, dass wir Martin Thaler hier zu Mario an den Tisch holen, denn hier ist eben noch dieser eine Stuhl frei, die Martin Thaler Loge, dann freue ich mich jetzt schon unglaublich. Das wird dann, glaube ich, eine 3-Stunden-Folge oder mehrere, mit Martin Thaler wirklich über seine Karriere zu sprechen.
Wir werden mehrere 3-Stunden-Folgen.
Ja. Ja. Übrigens wisst ihr, dass es für Deutschland eigentlich das Beste war, dass David Beckham diesen Schuss reingemacht hat. Denn Deutschland war in dieser Gruppe wirklich nicht souverän, in dieser Quali-Gruppe zur WM 2002. Und wenn das Spiel so ausgegangen wäre, wenn die Griechen das 2-1 gehalten hätten, wenn also England keinen Punkt geholt hätte, wäre Deutschland da direkt weitergekommen zur WM. Und hätten sich so ein bisschen, ich will nicht sagen durchgeschummelt, aber durchgerumpelt, sagen wir es mal so. Es war ja noch eine relativ düstere Zeit. Dadurch musste Deutschland dann in die Playoffs gegen die Ukraine. Hinspiel, glaube ich, 1-1 in Kiew. Da hat das Tor, wenn mich nicht alles täuscht, Marco Rehmer gemacht. Oder war das auch schon Ballack? Eins von beidem, egal. Aber das Rückspiel dann in Dortmund, ich glaube, es waren 4-1 oder 4-0. Und das hat auf einmal in Deutschland nochmal so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Nicht dieses von 2006, diese Schlandgeschichte, sondern so ein, okay, jetzt, wir fiebern alle auf dieses eine Spiel hin. Dann macht Ballack in dem Spiel 2 Dinger und auf einmal wird Ballack eine viel größere Figur, als er vielleicht war. Und bei der WM 2002 entwickelt er sich ja auch zum Leader, der sich opfert im Halbfinale. Ich glaube, im Nachhinein hat David Beckham 2 Mannschaften zur WM geschossen und hat 2 Mannschaften den Gefallen getan.
Ist eine schöne Sichtweise und trotzdem auch hochgradig spekulativ.
Der Untertitel.
Wie so oft im Fußball.
Ja, ja, ja. Aber es gehört auch dazu.
Aber du hast recht. Also, ist natürlich schön, wenn dann natürlich durch diesen Druck, der auf einmal zustande kommt, und das war ja hier in der Nachspielzeit mit Beckham nichts anderes, du natürlich siehst, dass dann der Sport, der Sportler über sich hinauswächst. Das war mit Ballack der Fall, das war hier mit Beckham gegeben. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, am Ende die normalen ZuschauerInnen beim Thema Sport, Fußball in diesem Fall, ja auch so fasziniert. Da ist jemand, der in der Nachspielzeit seine Nation wohlgemerkt zur nächsten Weltmeisterschaft schießt. Mit seinem rechten Fuß.
Und weil das Ganze so war und weil wir gerade David Beckham so gehört haben, habe ich natürlich zu Martin gesagt, ey Martin, der Beckham hat gesagt, der hört sich das ab und zu mal an. Wie war denn das für dich damals?
I remember the goal as if it was yesterday. The thing about it that probably makes the commentary a little bit different to the way I might have approached it on other days was that he'd had a few shots, a few free kicks already and was getting closer and closer. And I just had this feeling, maybe it was a little bit of a speculation on the commentator's part, that he could do it. And then, of course, he was such a famous person as well. So an iconic situation and an iconic person to be the footballer involved turned into an iconic goal. And it's quite flattering to know that David, I spoke to him about it a couple of times, that he does dig it out to listen to sometimes when he's looking back on what was an outstanding career.
Da muss er selber grinsen, oder?
Ja, der Soundtrack deines vielleicht größten Karrieremoments ist dann Martin Thaler. Toll.
Geht schlimmer, geht schlechter. Ich glaube, ja. Kun Agüero geht es ähnlich wahrscheinlich mit seinem Tor damals, ja, dass Man City die Meisterschaft
die haben sich hat. Auch noch getroffen übrigens, vor gar nicht allzu langer Zeit, die beiden, also Martin und Agüero. Hat ihm da, glaube ich, ein Trikot geschenkt, der Agüero.
Denn in dem neuen Trikot, ich weiß nicht, ob es schon immer so war,
ja, das
seit dieser Meisterschaft.
Ich 92,
glaube sogar, dass das
20
erst
oder so,
93, ja. 20, ja, so, also ja. 9-3, Doppelpunkt 2-0, weil in der 93. Minute, also 93 Minuten, 20 Sekunden, Kun Agüero oder Sergio Agüero dieses Tor gemacht hat, ja, und Martin Thaler diesen unfassbaren Schrei losgelassen hat.
Weil das vor 10 Jahren in der Saison war, also 2011, 2012, jetzt ist 21, 22.
Gibt's ja vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine Folge dazu.
Ja, das auf jeden Fall, die habe ich im Kalender schon eingetragen. Das gibt's auf jeden Fall.
Ja, und das finde ich so toll, dass das eben nicht dieses, ich habe halt das Tor gemacht und was da im Stadion los war und so weiter, dass man eben auch so jemand, ich meine, Martin Tyler ist ja ein National Treasure. Also der kommentiert ja wirklich alles, was irgendwie wichtig ist. Und dass David Beckham das dann auch noch so erwähnt. Und ich glaube, viele Musiker sagen ja auch, sie hören sich nicht ihre eigenen Platten an. Aber ich glaube, wie geil muss das sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nummer 7 zum Trotz damals. Wie das sein muss, wenn du YouTube anschmeißt und dir dein eigenes Tor nochmal um die Ohren knallst. David Beckham hat wahrscheinlich auch eine relativ gute Soundanlage. Und dann schreit dir irgendwie der bekannteste Kommentator dieses Landes dein Tor nochmal um die Ohren.
Und er sagt auch sogar Yes for England, oder?
Ja, genau. Und da, wie gesagt, da spielt das alles mit rein. 3 Jahre vorher irgendwie noch der Boomer gewesen. Und wie er Martin auch sagt, iconic figure, iconic goal. Also ne, er war ja wirklich mehr als nur ein Fußballer. Da kommen wir ja auch noch zu in der heutigen Folge, dass David Beckham relativ zügig immer mehr war als nur der rechte Mittelfeldspieler mit dem großartigen rechten Fuß. Aber wie sagte Mario so schön, indem er Marcel Reif zitierte,
große Spiele werden von großen Spielern entschieden.
Und deswegen, ich bin sehr gespannt nachher oder heute noch auf die Diskussion oder auf eure Meinung, wenn wir in dieses Überschätzt-Unterschätzt-Thema gehen. Denn ich glaube, nein, ich weiß durch eure Zuschriften mit euch meine ich unsere Hörer, denn da fiel ganz oft, als ich gefragt habe bei Instagram, seht ihr Rooney als überschätzt oder unterschätzt an, kam ganz oft der Querverweis zu Beckham. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht. Und dann sage ich euch auch mal, wie unsere Hörer das so eingeschätzt haben. Also bin ich gespannt.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz die Karriere zu Ende noch, weil natürlich 2001, da kam noch ein bisschen was. Wir wollten hauptsächlich auf den Freistoß eingehen. Das haben wir hiermit auch getan. Trotzdem müssen wir vollständigkeitshalber noch über vieles andere sprechen, was da passiert ist. Beckham blieb bis 2003 bei Manchester United, muss man so sagen, war mit vielleicht sogar die erfolgreichste Karrierestation. 6 Premier League Titel, einmal Champions League, haben wir gerade schon gesagt, 99 war das, hat 386 Spiele gemacht im United Trikot. Das ist mehr als in jedem anderen Trikot. Also er ist dann, kommen wir gleich zu Real Madrid gewechselt, da hat er weniger Spiele gemacht, also immer noch United die 1. Wir haben auch, ja, Sir Alex schon gehört, dem hat das dann nicht so gut gefallen, dass er so einen glamourösen Lebensstil entwickelt hat. Die Probleme haben sich dann zugespitzt, ganz bekannte Geschichte, vielleicht kennt ihr sie auch. Ferguson hat ihm einen Schuh an den Kopf geschossen in der Umkleidekabine, hat ihm über dem Auge einen Cut zugefügt, der musste dann genäht werden. Also wenn irgendeiner das bei David Beckham darf, ohne dass er größere juristische Probleme
kriegt. Er hat ja da einfach seine Schusstechnik kopiert, oder? Also muss ja auch erstmal schauen.
Auf jeden Fall hat er getroffen, ja, definitiv. Das, genau, ich kann mich noch erinnern, das hat Daniel damals in Folge 15 über Ferguson auch erwähnt. Das muss man sich aber auch mal vorstellen. Ich wäre gerne da, also wie gerne wäre man denn dabei gewesen? Wie hitzig muss das gewesen sein, wenn dein Trainer einen Schuh, ich weiß gar nicht, ob es dein eigener Schuh war oder ein Schuh, der da rumstand, und dann trittst du so, weil du sauer bist, und dann triffst du deinen mitbesten Spieler überm Auge, es hätte ja auch im wahrsten Sinne voll ins Auge gehen können.
Und es gibt natürlich auch Bilder davon, wie David Beckham dann mit ja, einem Pflaster oder genäht oder wie auch immer über dem Auge dann rumläuft. Es ist schwierig gewesen, die Beziehung hinterher zu verbessern zwischen den beiden, beziehungsweise, was heißt schwierig, es hat einfach nicht mehr geklappt und deswegen ist David Beckham für 37 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Das ist natürlich für heute
2003
ein Klacks.
Meinst du, ne?
Ja, das ist natürlich ein Klacks. Für damals war es ehrlich gesagt auch schon nicht so viel. Zidane zum Beispiel hat da auch schon deutlich mehr gekostet. Aber ja, gut, wir reden über Real Madrid. Da geht es natürlich immer schon darum, wie viele Trikots verkauft werden. Und unter anderem wurde deshalb auch Makelele verkauft, weil er nicht so viele Trikots verkauft hat. Aber trotzdem, 37 Millionen Euro klingt erstmal nicht so viel. Er hat natürlich mit Trikotverkäufen ein Vielfaches davon wieder reingeholt. Hat auch die Nummer 23 dann bei Real Madrid bekommen.
Und diese Nummer übrigens, was ich mir vorher überlegt habe, diese Nummer, die 23, hattet ihr vorher irgendwie auf dem Schirm, dass Fußballer die 23 hatten?
Nee.
Also ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass er damals bei seiner Vorstellung erwähnt hat, ja, dass er das wegen Michael Jordan gemacht hat.
Und vielleicht auch, weil die 7 schon vergeben war,
genau,
bei Real Madrid.
Ja, genau, die 7 war, Figo war das da. Nee, Raul natürlich, Entschuldigung. Schalker Junge. nein, aber er hat damals erzählt, ja, Michael Jordan 23. Aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ab diesem Zeitpunkt, ab 2003, ganz, ganz viele Spieler, egal ob gute oder schlechte Spieler, Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier League, auch die 23 geholt haben. Und zwar nicht.
Hast du auch 23 dann geholt?
Und zwar nicht wegen Michael Jordan, sondern wegen David Beckham.
Ja.
Und das ist doch, finde ich, viel ein viel größerer Nachlass, in Anführungsstrichen, als ob jetzt jemand jetzt zwingend deine Frisur getragen hat, wenn Leute nur deinetwegen diese Nummern tragen.
Fällt mir gerade ein, hängt nicht ganz damit zusammen, aber wir kennen ja Last Week Tonight mit John Oliver, der da in einer Folge gesagt hat, als er den Amerikanern, die Fußball nicht so gut kennen, gesagt hat, ja, und dann hat sich David Beckham Jesus tätowieren lassen und dann haben die gesagt, oh, that's a big thing for Jesus.
Ja, könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß, es passt jetzt auch nicht ganz, aber bevor ich es vergesse, es gibt auch den, das werden wir natürlich auch bei nachospiel.de verlinken, kennt ihr beide hier das tolle Interview von Ali G mit David Beckham und Victoria Beckham?
Nein, aber ich habe auf deinem Zettel als letzten Punkt noch Ali G gesehen, deswegen war ich vorhin schon gespannt.
Es gibt ja den Red Nose Day, wo man, also diesen Charity-Tag, wo man, wo man mit Comedy quasi Spenden sammeln möchte. Und da gab es ein Interview, Ali G, damals wirklich ja auf dem Peak der Berühmtheit, Sacha Baron Cohen, der ja diesen Ali G gespielt hat. Und dann waren da eben David und Victoria Beckham und er hat ihn, also sie gar nicht, aber ihn so geil verarscht, wirklich. Er hat die ganze Zeit irgendwie ihn vorgeführt und irgendwann fragte er dann, da waren sie gerade frisch Eltern geworden zum ersten Mal und da fragte er Victoria, und wann lernt dein Kleiner sprechen? Und dann sagt sie so, ja, mal gucken, irgendwann, er ist ja noch nicht so alt. Und dann sagt er, ah, und was mit Brooklyn? Ja. Also er wollte natürlich darauf hinaus, dass David Beckham zu Hause nichts zu sagen hat, was ja ungefähr auch das widerspiegelt, was ich vorhin meinte, dass er bei dieser Class of 92-Doku sehr, sehr still und sehr schüchtern eigentlich wirkte.
Gut, dass du sagst, wir kommen jetzt so langsam nämlich dahin, weil ich natürlich Martin auch gefragt habe, wie David denn so tickt und wann er ihn zum ersten Mal gesehen hat und so weiter. Jetzt machen wir nur noch ganz kurz diesen kleinen Part hier zu Ende, weil wir natürlich gerade schon bei Real Madrid waren im Jahr 2003. Hat am Anfang nicht so gut geklappt. Also Real Madrid hat zu Beginn keine Titel gewonnen. Genau, das waren die Galacticos mit Ronaldo, Zidane, Figo, Raul.
Auch nochmal eine also eigene alle. Folge hier.
Aber in den ersten drei Saisons gab es keine Titel. 2005 hat er immerhin die meisten Assists in der Liga gegeben, also immerhin, muss man schon mal sagen. 2006 Achtelfinale ausgeschieden gegen Arsenal. Florentino Perez ist damals dann zurückgetreten als Präsident und. Also wirklich, da ist vieles passiert. Da ging dann die Galacticos-Ära dann auch so ein bisschen zurück. Dann kam neuer Trainer, Fabio Capello, der hat erstmal nicht mehr so sehr auf Beckham gesetzt. In der Rückrunde dann plötzlich doch wieder ein bisschen mehr, aber es ging dann schon so langsam Richtung USA, worüber wir eben später noch sprechen. Olli, ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, wir springen nochmal kurz ins Nationaldress zurück. WM 98, das war natürlich das besagte Spiel gegen Argentinien. Beckham fliegt vom Platz, hat Diego Simeone getreten im Achtelfinale.
Stimmt, es war Simeone.
Ja, genau, der vielleicht auch teilweise mal nicht der fairste Spieler war, aber in dem Fall hat
konnte
ihn erwischt.
Nichts dafür, ja.
Genau, in dem Fall hat es ihn erwischt. Normal hat er die anderen eher umgehauen. England hat das Spiel im Elfmeterschießen verloren. Beckham ist bei Fans und Medien unten durch gewesen, wurde als Sündenbock dargestellt. Wir springen zwei Jahre weiter, Euro 2000. Also wir bleiben jetzt erstmal bei der Nationalmannschaft kurz. Ja, England in der Gruppenphase ausgeschieden. Hat zwar Beckham nicht viel dafür können, weil er war ganz gut, hat beim Auftakt gegen Portugal, haben sie zwar 2-3 verloren, aber er hat zumindest zwei Tore vorbereitet, also es lag jetzt nicht nur an Beckham. Dann 2002 wurde Beckham zum Kapitän Englands, aber Viertelfinale gegen Brasilien ausgeschieden. Also da ist immer, ja, wie soll ich sagen, gut, ich meine, England hat ja natürlich nie seit 1966 so richtig groß überzeugt bei diesen Turnieren, abgesehen von der 21er EM, die wir gerade erlebt haben. Aber das war eben so diese Zeit. International war dann das letzte große Turnier von Beckham, die WM 2006, hat da in Deutschland hier noch gespielt. England war auch im Viertelfinale. Ich glaube, davor irgendwann gegen Ecuador hat er nochmal ein richtig krasses Freistoßtor geschossen.
Da hat er während des Spiels auf den Rasen gekotzt.
Ja,
so nebenbei,
genau.
Das war in der Gruppenphase irgendwann.
Das war gegen
südamerikanisches Team.
Das war Portugal.
Ah, Portugal.
Ja, genau. Im Viertelfinale war das dann eben, man sagt, also er litt an Dehydrierung. Ja. So ist es offiziell gewesen. Klar, das war natürlich das Sommermärchen, es war sehr heiß, aber naja, dann sind sie ausgeschieden. Einen Tag später hat er seinen Rücktritt als Mannschaftskapitän bekannt gegeben. John Terry ist sein Nachfolger geworden. Steve McClaren ist dann auch Nationaltrainer geworden, hat ihn nicht mehr nominiert. Später ist er dann doch nochmal nominiert worden, aber eigentlich eher, ja, als er dann in der MLS schon gespielt hat bei LA Galaxy. Da kommen wir später dazu. Aber jetzt haben wir mal ganz kurz die Karriere so grob abgerissen. Und jetzt möchte ich gerne dazu kommen, was ich vorhin schon ganz kurz gesagt habe. Wir müssen das große Ganze auch sehen. Das war ursprünglich mal ein Junge aus London. Das haben wir vor ungefähr einer Dreiviertelstunde gesagt. Jetzt haben wir über eine Weltkarriere gesprochen. Und jetzt habe ich Martin gefragt, wann hat er ihn eigentlich zum ersten Mal gesehen, David Beckham?
I first came across him when he was in the Manchester United youth team. He was a gifted player, but he was in a gifted group, the class of 92, of course. Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, and others came through that era as well. And Gary's younger brother, Phil, wasn't too far behind. So all players had absolutely stellar careers. But of those, David was a little bit different in that I think he quite early recognised that the limelight was for him. You know, some young players like Paul Scholes from Nicky Butt, for example, don't go looking for publicity. David was happy to receive it. And of course, he had a career that attracted it. He then had this relationship with a member of the Spice Girls, which turned into marriage, which also was all part of building, I suppose, what we now call the Beckham brand.
Es ist interessant, die Frage stelle ich mir heute schon die ganze Zeit und es ist auch so, dass man sich immer wieder auch die Frage stellt, wenn man über David Beckham liest oder von ihm hört. Aus deutscher Sicht, also was jetzt die Sprache angeht, kann man ja sagen, man kann ihn auf diese drei Fs reduzieren. Also die Frisur, die Flanken und die Freischüsse. Und das, was jetzt Martin ja auch sagt, ist, dass ihm ja diese ganze Glamour-Welt ja irgendwo, er hat sie dankend angenommen und hat da mitgespielt. Ich frage mich, wenn man jetzt Beckham 90 Minuten auf dem Platz sieht. Du hast viele große Fußballer erlebt, live im Stadion, Mario. Ich glaube, ich nur die Hälfte. Aber Beckham habe ich die live gesehen. Was würde am Ende so hängen bleiben? Also war das auch jemand, der zum Beispiel mal einen gepflegten Kurzpass gespielt hat? Hat er mal die Schnittstelle getroffen? Hat er auch mal dazwischen gelangt? Hat er oft den Abschluss gesucht? Hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm, oder, bei Beckham?
Also ich habe ihn bei Man United nicht gesehen auf dem Platz, aber bei Real Madrid dann. Das war so eher die Zeit, als ich dann auch in dem Alter war und öfter im Stadion war. Ich erinnere mich immer ganz gerne an eine Szene, als sie gegen Bayern gespielt haben. Und wir wissen ja auch, dass Herr Stefan Effenberg durchaus mal einer war, der mal hingelangt hat. Und das hat er auch gegen Roy Keane gemacht. Und das hat er natürlich auch immer wieder mal gerne gegen große Namen gemacht, um gleich mal zu zeigen, wo es hingeht. Und jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, vielleicht war es auch ein anderer Spieler damals. Ich kann mich auch erinnern, als es damals, als noch Jens Jeremies und so, das war dann doch die Man United-Zeit, da ging es nicht darum, wann ich im Stadion war, aber dass man da auch Beckham mal ordentlich umgesetzt hat, weil das war natürlich schon so ein bisschen der Posterboy mit der Posterfrisur, aber gleichzeitig mit dem tödlichsten rechten Fuß der Fußballgeschichte, vielleicht. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit der Beste. Und man hat immer so ein bisschen gesagt, Beckham ist eigentlich ein Schönwetterfußballer. Also der war immer rechts außen, er hat immer toll ausgesehen, aber wenn sie hinten liegen, dann macht er nicht viel. Naja, und wir reden heute hier über den Freistoß in der 93. Minute, als sie hinten lagen und wir wissen, was dabei rauskam.
Ja, aber das ist eine sehr gute Frage, Hans, denn ich habe auch gerade so überlegt, das Champions-League-Finale 99, Mario, keine Angst, wir reden nicht so lange drüber, bis zur Ecke in der, 90+1, war wahrscheinlich auch nicht so viel zu sehen von dem Kollegen.
Er muss ja auch schnell gewesen sein, oder war er es gar nicht? Weil wenn du auf dem Flügel eingesetzt wirst...
Also ich weiß nur, dass ich habe ja die Wayne Rooney-Folge vorbereitet und Rooney hat von David Beckham in den höchsten Tönen wirklich geschwärmt, weil er gesagt hat, für einen Stürmer war es perfekt. Du musstest eigentlich nur, also du musstest gar nicht hochgucken, wenn David am Ball war, sondern du musstest einfach nur in den Strafraum laufen, denn der Ball hat dich von alleine gefunden. Ja. Und das fand ich auf der einen Seite wahnsinnig irgendwie, also einfach einen geilen Satz, weil es war dieses, okay, der findet dich blind, aber auf der anderen Seite, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob David Beckham, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, auch einen ordentlichen Flachpass mal gespielt hat oder in der Defensivarbeit irgendwie unterstützt hat. Ich meine, die hatten natürlich auch mit Giggs und vor allem, ja, was heißt Giggs? Nee, die hatten vor allem mit Scholes
und mit Nicky Butt und vor allem auch mit Roy Keane natürlich die Arbeiter.
Es gab mal eine Zeit, das war jetzt nicht die längste Zeit seiner Karriere, aber es gab mal eine Phase, da hat er auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Da war er so eine Mischung aus, ja, ein bisschen hinter der 10, vielleicht so eine 8er Position, würde man heute eventuell sagen. Und das hat er auch echt gut gemacht, da war ich total überrascht. Es gab bei Real Madrid einige Spiele, wo er echt in der Zentrale gespielt hat und nicht rechts außen. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Jetzt will ich mal sehen, wie der eigentlich wirklich Fußball spielen kann, wenn er nicht nur Flanken schlägt oder Freistöße oder Eckbälle. Und ich fand ihn besser, als ich gedacht habe. Und zwar um ein Vielfaches besser, das muss ich zugeben.
Bei den Galacticos das Problem gehabt, dass du mit Zidane, Figo und Beckham eigentlich drei Leute hattest, die auch den Ball brauchten. Ne? Also Beckham war jetzt keiner, der den Ball ewig lang geführt hat, aber der war jetzt keiner für den Kampf oder für das Spiel gegen den Ball. Und Beckham konntest du nicht oft in die Mitte ziehen, weil da dann meistens sich Zidane und Figo auf den Füßen standen. Von daher, auf der einen Seite wundert es mich total, dass diese Zeit, Mario hat es ja gerade ganz schön gesagt, diese Zeit der Galaktischen so wenig eingebracht hat, also wenig Triumphe, wenig Pokale. Auf der anderen Seite haben ja auch viele Leute gesagt, dass das PSG dieses Jahr genauso droht, dass wenn da irgendwie vier oder fünf Leute immer den Ball haben müssen oder wollen und immer irgendwie die Alpha-Tiere sind, dass es einfach, es kann nicht so viele Anführer geben.
Aber nochmal kurz die Statistik bedient, also ich habe mir mal hier die gesamten Leistungsdaten von David Beckham bei transfermarkt.de angeschaut. Möglicherweise ein Indiz für seine Spielweise oder auch für das Körperliche. Und er hat in der Premier League hat er 42 gelbe Karten insgesamt sich abgeholt.
In was? 385
Spiele? Ja, in 264 Spielen.
Achso. Okay.
Für jemand, der hauptsächlich auf dem Flügel eingesetzt wird, offensiv.
Also er hat sich auch gewehrt.
Scheinbar. Hat sich auch gewehrt und was natürlich heraussticht, ist die Vorlagenquote. Also 70 Vorlagen in der Premier League. In der Champions League 36. Ja, aber es war ganz gut, dass wir das heute auch nochmal eingebracht haben. War mir wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, was ist denn Beckham über diese drei Fs hinaus?
Ja, ist ja richtig, weil du natürlich haben wir ihn im Gegensatz zu vielen anderen Fußballern, über die wir schon gesprochen haben, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Pelé, Maradona und so weiter, haben wir Beckham ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von der ersten bis zur letzten Sekunde erlebt. Und witzigerweise können wir trotzdem, obwohl wir alle drei Fußballfans sind, nicht genau sagen, wie hat er eigentlich genau gespielt? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir damals noch nicht diesen sportjournalistischen Blick drauf geworfen haben, sondern wir haben ihn zweimal im Spiel bei Freistößen oder Ecken gesehen und dachten, boah, Beckham, Wahnsinn, eine Waffe. Aber dass der da 90 Minuten sonst nur rumgedengelt ist, da haben wir nicht drauf geachtet. Aber von daher ist es ja auch ganz gut, dass wir eben nicht nur die Geschichte uns anschauen, die Fußballgeschichte, sondern eben auch versuchen, jedenfalls das Ganze nach heutigen Maßstäben irgendwie zu bewerten.
Wir haben gerade Martin in seinem letzten O-Ton gehört. Er hat gesagt, the Beckham Brand. Das hat natürlich auch mit den USA zu tun, weil er da die Brand noch größer gemacht hat. 2007 ist er dann von Real Madrid zu LA Galaxy gewechselt, war da 5 Jahre bis 2012.
So lange?
Ja, 2011 und 2012 haben sie die MLS gewonnen. Er war in der Zeit auch immer wieder mal, zumindest am Anfang noch, englischer Nationalspieler. Also der war gar nicht so schlecht in L.A., wobei man immer denkt, der war da hauptsächlich wegen Hollywood und wegen Geld und wegen Markenbildung. Aber er war ganz gut. Und man muss noch ganz kurz dazu sagen, Hans, bevor du gleich zur Luft geholt, ich weiß, aber er war immer wieder mal ausgeliehen nach Europa, nämlich zweimal, 2009 und 2010 an den AC Mailand und dann noch einmal für 5 Monate im Jahr 2013, beziehungsweise das war dann nicht mehr ausgeliehen, sondern ist er nach LA Galaxy einfach nochmal nach Europa gewechselt zu Paris Saint-Germain. Die haben sogar mit ihm dann nochmal die Meisterschaft geholt in dem Jahr und dann hat er aufgehört, Fußball zu spielen im Jahr 2013.
Milan vor allem fand ich, also als ich jetzt gehört hatte, dass du diese Folge vorbereitest, ich wollte nicht zu viel lesen, um nicht jetzt irgendwie hier schon so abgeklärt alles zu wissen. Aber ich habe mir dann nur ganz kurz wirklich so 5, 6 Sätze über diese Milan-Zeit angeschaut. Das war ja auch noch mit Ronaldinho und so, ne? Mhm. Also das war
so halbgalaktisch.
So halbgalaktisch und auch
oder abgehalft galaktisch.
Nein, aber jetzt im Ernst. Also
Filippo Inzaghi stand immer noch irgendwo im Abseits.
Ja, hat gewunken. Aber und irgendwo hat noch Paolo Maldini gestanden.
Ist auch schön, ne? Die Abgehalfterten.
Ja. Aber überleg mal: Man United, Real Madrid, Milan, PSG. Es ist fett. Natürlich kann man dann bei PSG auch sagen, gut, vielleicht war es auch von Herrn El Khelaifi auch so ein bisschen Marketing und Strategie dahinter. Aber es ist schon geil. Und LA Galaxy, yo, holst du halt zweimal die Meisterschaft.
Aber da wollte ich ja gerade bei Mario reingrätschen und vielleicht hat es eben auch mit unserer Diskussion zuvor zu tun. David Beckham von dem wir jetzt alle kein Bild vor Augen haben, wie er das Spielfeld hoch und runter sprintet, war vielleicht auch prädestiniert für diese Liga, wo du dann wirklich mit Technik und Übersicht einfach sehr, sehr viel wettmachen kannst.
Welche Liga jetzt?
Für die MLS.
Ah, ja.
Und ich meine, wir kennen das von anderen großen europäischen Stars, die dann rübergewechselt sind. Ibrahimovic, der aus jeder Lebenslage getroffen hat. Und Beckham, kann ich mich auch erinnern, war in sehr vielen Spielen mit seinen langen, langen Schlägen nach vorne dann auch ein entscheidender Faktor.
Die Familie hatte halt auch Lust drauf, muss man auch ehrlich sagen. Victoria darf man natürlich nicht unterschätzen, die Rolle von ihr als Ehefrau. Sie hatte Lust, nach L.A. umzuziehen, sie hatte Bock auf Amerika, David sicher auch. Real wollte ihn eigentlich nochmal behalten, hat er aber gesagt, sorry, jetzt habe ich schon bei L.A. unterschrieben, das können wir jetzt nicht nochmal rückgängig machen. Und dazu kam eben, dass die Familie schon auch sich ein neues Abenteuer in Amerika vorstellen konnte, weil man natürlich auch so ungefähr das bekannteste Ehepaar der Welt zu dem Zeitpunkt war. Ich meine, die sind immer noch bekannt, aber der Ruhm verblasst so ein kleines bisschen, je älter sie werden, weil es halt einfach auch so Kardashians und Kanye West und keine Ahnung, sind kein Ehepaar mehr.
Der älteste Sohn freut sich aber heute, wie Olli im Vorgespräch festgestellt hat. Der älteste Sohn, der in Hollywood um die Häuser zieht und...
Ja, ich habe, also es ist wirklich eine wahre Freude, der kompletten Familie Beckham auf Instagram zu folgen, weil David Beckham immer schön seine Söhne auch verarscht. Wenn die irgendwelche coolen Selfies machen wollen, dann hüpft er immer so im Hintergrund rum und macht so Fotobomb, nennt man das, glaube ich. Aber dann auch die ganzen Söhne. Der eine, sagen wir mal so, der treibt sich rum in Los Angeles und der andere hat jetzt vor ein paar Wochen sein Debüt gegeben bei Fort Lauderdale CF. Das ist die zweite Mannschaft von Inter Miami, also quasi die Amateurmannschaft von der MLS-Mannschaft Inter Miami. Und ich finde das irgendwie, ich habe es auch schon 100-mal gesagt, das ist ungefähr genauso oft erwähnt worden wie Class of 92. Es ist ein geiles Karriereende. Ja, ich weiß, er war dann noch kurz bei PSG, hat auch bitterlich geweint, das weiß ich noch, als er dann seine Karriere, also als er das letzte Mal ausgewechselt wurde, wo ich auch dachte, yo, ist jetzt, also... Boah, und das jetzt im PSG-Trikot tut irgendwie weh. Jetzt bei Ronaldo finde ich es irgendwie schöner, dass er das im Man United-Trikot macht gegen Ende. Aber hinten raus.
Die Nummer 7 von Hameln spricht.
Nein, ja. Aber ist doch. Also, ja, egal. Aber ich fand auf jeden Fall da nochmal LA und vor allem da diese Markenbildung so durchzuziehen. Eben nicht wie Zlatan irgendwie von Talkshow zu tingeln, sondern eben auch. Es gibt so viel Charity-Krams, den er gemacht hat. Egal ob jetzt, ich habe jetzt gestern wieder Werbespots von ihm gesehen, wie er irgendwie irgendein Children's Fund wieder irgendwie, also eine Stiftung quasi bewirbt. Ein Werbespot hat er vor einem Monat circa gegen Malaria und alles Mögliche. Er ist wirklich sehr aktiv und das gefällt mir total. Und vor allem, was ja immer krass ist, wenn du bei Instagram guckst, der Typ hat einen krasseren Body als Spieler. Der ist durchtrainierter als vor 10 Jahren.
Jetzt kommst du, Mario.
Ja, also das ist mir so aufgefallen.
Das kann ich von mir nicht behaupten. Wir machen weiter mit Noel Gallagher. Wie schaffen wir da jetzt die Kurve?
Das war ein körperlicher Weitersprung, ja, von Beckham zu Gallagher.
Ja, Noel Gallagher von Oasis. Wir kennen ihn natürlich alle, ist leidenschaftlicher nicht Manchester United Fan, sondern Manchester City Anhänger. Deswegen nicht der allerbeste Freund von David Beckham, zumindest gewesen.
Ich habe ihn gehasst, als er für Manchester United gespielt hat. Das habe ich ihm auch gesagt.
Hate. Proper hate.
Ich habe ihn gehasst. Gehasst. Also richtig gehasst. Zum Glück habe ich ihn nach seiner Zeit bei United kennengelernt. Er ist so ein netter Typ und ein brillanter Fußballer. Er ist nicht, wie man glaubt, er ist einfach ein feiner Kerl.
He's not how you would imagine him. He's kind of, I don't know, he's just a... He's a nice lad, he's a good lad. Yeah.
Du willst von den Wonderwall Boys nicht gehasst werden, oder?
Naja, gut, aber die beiden, also Noel und Liam Gallagher, sind halt große City-Fans. Das habe ich leider vor ein paar Wochen in der Rooney-Folge vergessen zu erzählen. Wayne Rooney sammelt übrigens Gitarren und er sammelt auch vor allem Gitarren mit prominenten Unterschriften. Weißt du, welche Geschichte ich erzählen will?
Ja, ich habe auch nicht dran gedacht.
Ich habe es total verdaddelt. Und jetzt gerade, wo ich Noel reden höre, ich darf Noel sagen, weil Hans und ich waren vor ein paar Jahren mal auf einem Konzert.
Wir haben gewunken. Ich glaube, er hat zurückgewunken, ja.
Ich erzähle jetzt nicht, wie betrunken wir auf dem Konzert waren,
ja,
Hans.
Besser nicht, ja.
Oh Gott.
Erzähl, was auf der Gitarre steht.
Genau, denn Wayne Rooney hat damals Noel Gallagher eine Gitarre geschickt und gesagt, kannst du bitte darauf unterschreiben? Und Noel hat diese Gitarre, Noel Gallagher hat sie, die war, glaube ich, ich weiß gar nicht in welcher Farbe, jedenfalls hat Noel Gallagher sie hellblau anmalen lassen. Und was stand genau drauf?
Happy Birthday, SpongeBob.
Ja. Und wenn man sich den etwas kastigen Körper von Wayne Rooney anguckt, das kommt schon.
Weil wir Idioten ja, also ich Idiot ja auch letzte, also in der Rooney-Folge ja dann auch.
Als ich gefragt habe, ob er überschätzt oder unterschätzt, kam deine Antwort untersetzt. Ja, aber dass Noel Gallagher dann sowas sagt, es trifft doch genau wieder den Nagel auf den Kopf von dem, was ich ganz am Anfang über Class of 92 gesagt habe. Wenn du den da reden hörst, und die sitzen da zu sechst irgendwie gemütlich an so einem fetten, großen Tisch und trinken alle Rotwein. Und David Beckham wirkt einfach so nett. Einfach nett und normal. Und wenn Noel Gallagher sagt, ja, ich habe ihn früher gehasst, aber ehrlich gesagt, guter Fußballer und ein noch besserer Typ. Und das glaube ich auch. Und vor allem ist es, glaube ich, auch total schwer in diesem ganzen Blitzlicht-Instagram-Glamour-Ding mit der Frau und den ganzen Kindern. Ich glaube, vier Kinder, ich glaube drei Söhne, eine Tochter, da dann irgendwie noch einigermaßen versuchen, irgendwie den Kopf gerade zu behalten, ist auch die größte Herausforderung.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende dieser Folge, weil wir nämlich eh gerade schon dabei sind, was er so für ein Typ ist, muss ich sagen. Bei allem Marketing, worüber man immer spricht, kommt mir immer die Person David Beckham viel zu kurz, weil wirklich jeder durch die Bank, mit dem ich jemals über David Beckham gesprochen habe, sagt, dass Beckham ein richtig guter Kerl ist. Gary Neville zum Beispiel, der war zu seinem 40. Geburtstag eingeladen damals. Die beiden haben natürlich auch die rechte Seite von Manchester United über Jahre beackert gemeinsam. Rechter Verteidiger und rechter Mittelfeldspieler, also die kennen sich sehr, sehr gut. Und Gary hat auch immer gesagt, dass David Beckham echt ein richtig netter, schüchterner Typ ist. Alle schwärmen von ihm und deshalb hören wir Martin jetzt noch ein einziges Mal. Ich habe ihn gefragt, was David Beckham für ein Mensch ist.
I've always found him unfailingly courteous. Extremely polite, good to talk to, a real lover of football, and somebody who always knew how to behave, whatever the situation. Yeah, on the field he's had one or two rash moments. Tell me a footballer that hasn't. But as a person, he deserves all the accolades that he's getting in his second career, if you like, and certainly that reflected his football career, which was outstanding and full of high-profile moments. And high-profile moments he was absolutely born to be able to cope with.
Und das finde ich so schön, wie er das gerade sagt. Ja, er hatte ein paar rash moments, ne, hat er ja gesagt, auf dem Feld. Aber
who hasn't?
Genau, ich finde vor allem dieser Fakt, den er gerade genannt hat, er weiß immer ganz genau, wann er sich wie und wo er sich wie zu benehmen hat. Und den Eindruck macht er auch. Ich habe jetzt eben gerade von irgendwelchen lustigen Instagram-Fotos erzählt. Da punktet er total, also bei mir punktet er da total, dann sitzt er bei Jimmy Kimmel auf dem Sofa, da punktet er. Der könnte aber auch, morgen irgendwie Botschafter für irgendeine EM oder WM für England sein und irgendwie von mir aus durch Deutschland oder wo auch immer touren und er würde gut ankommen. Hat in England, in den USA so ein bisschen den Fußballbotschafter gegeben. Der könnte jetzt in England wahrscheinlich auch einen Trainerjob übernehmen und würde es auch gut verkaufen. Er ist einfach, obwohl er so schüchtern ist und ein bisschen introvertiert, ist er ein total, ja, ist so ein Gewinnertyp irgendwie.
Es ist auf jeden Fall eine Frage der Wahrnehmung und ich glaube, in England speziell ist es auch eine Frage der personalisierten Berichterstattung. Also Beckham, 98, Elfmeter verschossen, 2004 glaube ich. Also irgendwo war ja auch immer so der Sündenbock und dann hast du das Äußerliche, dann hast du das Glamour-Leben durch die Frau. Und bei Rooney ist es ja ähnlich. Großes Talent gewesen, geiler Kicker und trotzdem irgendwo so der Bauer aus Everton, der bis heute irgendwie belächelt wird. Ja, es ist ja so, ne? Also ich meine, die Geschichte mit dem Gallagher, mit Noel ist eben super, ne? Aber am Ende musst du auch sagen, okay, da sitzt ein Multimillionär in seinem Haus, der Manchester United krass geprägt hat und der wird eben total lächerlich gemacht. Ne? Und ich habe so das Gefühl, am Ende ist es so diese Mischung aus beidem, dass die Engländer gerne es auch haben, ihre Stars irgendwie auch zu reizen oder Ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht steigere ich mich auch gerade in diese Gedanken rein, aber ich...
Also wenn ich an einen Spieler denke, der bei Manchester United unterwegs war, der abseits des Platzes für noch mehr Aufsehen gesorgt hat als daneben, dann fällt mir da recht schnell einer ein, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Auch eine Nummer 7.
Eric Cantona?
Mm-mm. George?
Ach, George Best. Ja, ja, natürlich.
Stimmt, ja.
Das ist es so, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, auch wenn George Best kein Engländer war.
Aber ja, die Engländer,
der Posterboy deiner Generation war George Best.
Es geht nie nur um Fußball. Und das ist ja das, was ich, und wir arbeiten alle drei in der Sportberichterstattung, was ich auch so schön finde, ist, wenn es halt nicht nur um Fußball geht. Es ist immer mehr. Und bei David Beckham ist es nun mal so, David Beckham ist kein Spieler mehr. David Beckham ist kein Trainer geworden. David Beckham ist auch kein Sportdirektor oder so geworden. Er hat sich einfach entschieden, okay, ich gehe in diesen Business-Move, weil er ja sowieso schon eine Marke war und hat dann einfach, ich glaube vor, boah, wie ewig ist das schon her, 4 Jahren, 5 Jahren gesagt, ich werde ein MLS-Team gründen. Ich bleibe einfach hier in den USA. Hier fühle ich mich wohler, mal ganz abgesehen ist das Wetter auch deutlich besser, aber ich werde hier einfach eine neue Brand, eine neue Marke gründen und dann hat er Inter Miami gegründet, was ich schon mal irgendwie geil finde, weil es super aufwendig ist, glaube ich, so ein neues Team aus nichts zu gründen, aus dem Boden zu stampfen. Und jetzt hat er das gegründet, hat natürlich auch einen alten Buddy, eben aus seiner Class of 92, nämlich Phil Neville, den ehemaligen Trainer der englischen Frauenfußballnationalmannschaft, der dort auch relativ erfolgreich war, den hat er da jetzt als Trainer installiert. Und sowohl, was ganz kurios ist, Phil Nevilles Sohn als eben auch sein Sohn, ich habe es vorhin gesagt, spielen für die zweite Mannschaft, weil sie noch sehr, sehr jung sind. Und wer weiß, vielleicht spielen die ja irgendwann auch einmal in der MLS.
Also ich würde auch sofort als Investor ins Geschäft gehen, wenn ich das Geld hätte. Also insofern ist es natürlich auch naheliegend, wenn er ohnehin diesen USA-Bezug hat und ja auch lange in der MLS gespielt hat. Ich glaube,
ist das nicht cool, wenn einer unserer ehemaligen Helden dann einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Trainer, weil da werde ich ja jede Woche getestet. Quasi auf Herz und Nieren und kann ich das, was ich jetzt hier gerade mache, und am Ende fliege ich raus, so wie dann irgendwie Wayne Rooney bei Derby County irgendwie jetzt auf der Bank sitzt, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie zweite Liga oder was weiß ich. Ich meine, guck dir Frank Lampard an, Trainer bei Chelsea, bei seinem Verein, und dann fliegt er da im halben Jahr gefühlt da raus.
Du meinst, es ist cooler, wenn man dann einfach sagt,
ey, ich behalte den Anzug an, irgendwie, den ich hier sowieso wegen Parfum und was weiß ich was für Werbespots anziehen muss und bin dann einfach in der, nicht Komfortzone, weil auch David Beckham als CEO und Besitzer, der muss ja auch irgendwie Rechenschaft ablegen, aber irgendwie dieses Repräsentative finde ich irgendwie auch, ich finde es einen coolen Move, weil das muss es ja auch geben. Es kann ja nicht nur sein, dass irgendwelche Milliardäre diese Clubs gründen und die ganzen ehemaligen Superstars sind jetzt Trainer und werden alle 8 Wochen rausgeschmissen.
Also ich meine, cool. Ronaldo ist ja auch, also der dicke Ronaldo, also jeder weiß, wen ich jetzt meine, das war jetzt nicht despektierlich gemeint.
Der Brasilianer,
der hat ja auch, ich glaube es ist Valladolid, ist er ja auch Präsident und bei Ronaldo hätte man sich ja auch vorstellen können, dass er irgendwann mal die Karriere auf der Trainerbank einsteigt. Vielleicht ist es am Ende auch, nicht falsch verstehen, auch die bequemere Art, um irgendwo dem Fußball weiter treu zu bleiben. Als Trainer kannst du ihm relativ schnell dein Denkmal auch zum Einsturz bringen, ne? Andrea Pirlo, Hashtag.
Aber ist es dann nicht einfach auch die schlauere Variante?
Weiß ich nicht. Also wenn du.
Wie wir hier also, Andrea Pirlo vor der Saison abgefeiert haben in der Andrea Pirlo Legendenfolge, auch völlig zu Recht. Aber wenn du jetzt Andrea Pirlo sagst, sagen, glaube ich, ganz viele, gerade der jüngeren Zuhörer, ach so, das ist doch der jetzt bei Juve rausgeschmissen wurde.
Gut, wir haben ihn auch nicht als Trainer abgefeiert, sondern als Spieler.
Und als Menschen, ja.
Ja, und das ist auch so, der war immer ein super Spieler.
Ja, das
der
wird er auch
wahrscheinlich
sein.
Ein cooler Kerl.
Aber du weißt doch, was ich meine.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es kann aber auch sein, stell dir vor, Beckham wird in 5 Jahren plötzlich doch noch Trainer und dann wird das auch
nichts.
Das
ist genau der Punkt. Also die Karriere ist ja noch nicht
abgeschlossen. Es gibt auch Spieler, zu denen passt halt das Trainer-Dasein einfach und es gibt Spieler, zu denen passt das nicht. Manche wollen es trotzdem versuchen und merken dann, es passt nicht und andersrum kann es auch passieren. Von daher würde ich da jetzt niemanden, ehrlich gesagt, von vornherein
abschreiben. Aber die Frage ist ja, wie du quasi über deine Spielerkarriere dein Wirken nochmal wirklich also hochwertig vergolden kannst. Pep Guardiola ist ein Trainer, der berühmter ist aufgrund seines Spielverständnisses, seiner Taktik, der größer ist als der Spieler Guardiola. Insofern glaube ich, dass du als Vereinsbesitzer, Präsident, was auch immer, wahrscheinlich niemals an deine sportliche an deinen sportlichen Status zurückkommst.
Das stimmt.
Gut, vielleicht braucht er das nicht. Vielleicht will er das nicht.
Stimmt.
Das wird ihm auch klar sein, dass er als Manager oder als Präsident von Inter Miami nicht so groß werden kann, wie zum Beispiel, wenn er mit England, was weiß ich, gut, die WM in dem Fall erreicht hat, nicht gewonnen hat, aber immerhin das erreicht hat, worüber wir heute eben die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Er sagt übrigens auch, das war sein größter Moment im England-Trikot, das sagt er bis heute. Es gab in der Nationalmannschaft keinen größeren Moment als dieser Freistoß im Old Trafford. So, auf meinem Zettel steht nichts mehr, Olli hat auch alles durchgestrichen, deshalb die Frage an euch, was
ist hängen geblieben?
Ja.
Ich hatte nicht mehr so richtig auf dem Schirm, von daher danke, dass du das wieder irgendwie hier aufs Tableau gebracht hast, dass ja wirklich Real Madrid zu der Zeit zwar mehr oder weniger die besten Spieler der Welt hatte, aber kein Blumenpott irgendwie gewonnen hat.
Riesenthema.
Zumindest am Anfang nicht.
Zumindest am Anfang nicht. Naja, wie lange war er da? Von 2-3 bis 2-7, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Ja, die sind dann schon Meister geworden noch mit ihm dort. Aber
jo, halt aber in den Jahren halt wahrscheinlich einmal oder so. Wenn du überlegst, was da ein Bohai drum gemacht wurde, ich weiß noch ganz genau, als David Beckham da vorgestellt wurde, der hatte so einen ganz hellblauen Anzug an, hatte diese komische, hatte diesen Man-Bun, hatte diesen, oder diesen Zopf vielmehr. Und da kam dann ein kleiner Junge, der auf ihn zugespurtet ist und dann hat er ihm noch, das war auch Show ohne Ende, hat er diesem kleinen Jungen noch ein Trikot geschenkt und hat er angefangen zu weinen, wo du dachtest, okay, gleich heilt der auch noch irgendwie die Lahmenden und macht aus Wasser auch noch Wein.
Das war Christoph Daum.
Ach so, Entschuldigung. Und das war unglaublich, was das für eine Show war im Bernabeu damals. Und die haben bei weitem nicht das an Geld reingeholt, was man da investiert hat. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich muss sagen, dass ich David Beckham nicht, ich halte ihn weder für überschätzt noch für unterschätzt, sondern ich glaube, dass man sich vielleicht einfach mal ein paar mehr Videos bei YouTube, auch wenn da natürlich vieles Highlight, so Highlight-mäßig zusammengeschnitten ist, vieles mehr angucken sollte. Und so ein bisschen mal auf David Beckhams Bewegung und so weiter achten sollte und nicht immer nur auf die Freistöße. Aber Mario hat das genau Richtige gesagt, unter Sir Alex Ferguson konnte sich niemand davon stehlen und niemand irgendwie darauf ausruhen, dass man einmal pro Spiel glänzen konnte. Sir Alex Ferguson hat auch Cristiano Ronaldo aus dem Zirkus rausgeholt und quasi einen Fußballer aus ihm gemacht. Von daher wird David Beckham schon gut genug gewesen sein, um in der damals wahrscheinlich besten Vereinsmannschaft der Welt einer der besten 11 Spieler gewesen.
Bei dir ist aber wirklich heute viel hängen geblieben, fand ich.
Entschuldigung.
Ja. Bei mir ist hängen geblieben, dass Victoria sehr oft abgedreht wurde. Also, das hast du vorhin gesagt, ist vielleicht auch nur ein Gerücht, aber fällt schon auf, wenn man sich so die Mischung anhört von den Spice Girls. Also, ihre Stimme ragt sie da nicht wirklich heraus. Und dann ist heute nochmal vielleicht das schönste Foto, Sport, Musikfoto überhaupt bei mir nochmal in den Kopf geschossen. Als damals die Gellinger-Brüder mit Oasis in Buenos Aires gespielt haben und Maradona getroffen haben. Und sie wussten, wer da vor ihnen steht. Und Maradona dachte, das sind irgendwelche aufgedunsenen Jungs aus England. Deshalb auch SpongeBob schwierig, weil, also zumindest Liam war, finde ich, sehr oft in seiner Karriere ziemlich schwammig. Und Maradona hat auch damals so schön gesagt, also die können die gerne trinken, aber wenn sie mit meinen Frauen nach Hause gehen, dann bringt sie um, ja.
Ich habe die Zeit genutzt und habe kurz nachgeschaut, dass ich auch keinen Quatsch erzählt habe. Also Real Madrid ist 2003 Meister gewesen, aber er kam ja erst nach der Saison nach Madrid. Danach wurde Valencia Meister, dann zweimal Barcelona und dann im Jahr 2007 wieder Real Madrid. Und da
also
ist er dann kurz nach
Saison,
der Meisterschaft ist er dann nach L.A. gegangen. Also war
und man muss ja auch sagen, der Maßstab war ja damals womöglich vor allem die Champions League. Ne? Also wenn du diese Truppe zusammenstellst.
Die hat er aber auch nicht gewonnen.
Das meine ich ja. Also,
ja, klar.
Auch wenn sie hinten raus noch Meister geworden sind. Also.
Was mir besonders gut gefallen hat, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, aber als ich das Interview mit Beckham gehört habe und mir gedacht habe, Mensch, was erzählt er da jetzt wohl über sein Tor? Und als er dann gesagt hat, er hört gerne Martin Tyler zu, habe ich mir gedacht, Mensch, das gibt's ja nicht. Dann habe ich sofort Martin geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gerade David Beckham gehört. Der hat gesagt, der freut sich immer, wenn er das hört. Also, ja.
Erzähl.
Ja, auf jeden Fall. Das war echt gut, weil da stand jetzt in der Überschrift nicht drin, irgendwie David Beckham freut sich über Martin Tyler oder so, sondern das war ein ganz normales Interview, ging 5-6 Minuten und zwischendurch hat er das gesagt. Da habe ich mich sehr gefreut.
Das war eine sehr erfrischende Folge. Vielen Dank, Mario,
ja, danke
für die Vorbereitung und vielen Dank euch beiden, dass wir hier immer wieder so schön natürlich in die Diskussion kommen. Das ist insofern, finde ich, immer wertvoll, weil du dadurch nochmal viel, viel mehr auch so mit diesem Hängenbleiben-Effekt dann am Ende auch bewirkst. Also es kommt bei mir zumindest dann immer nochmal viel, viel mehr auch an. Und ich hoffe mal, dass wir dann auch in Zukunft, weil jetzt habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir große englische Fußballer hier thematisieren, dass da ja in den nächsten Jahren, also der Jahrgang aktuell, Nationalmannschaft ist vielversprechend, dass wir in den nächsten Jahren da noch weitere Spieler erleben werden, die wirklich den Fußball vielleicht sogar dann auch neben dem Platz für ihre, ja, für Geschichten sorgen, über die wir dann hier irgendwann sprechen.
Nächstes Jahr kommt Agüero.
Es gibt ja noch genügend, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr im Mai.
Aber hier auf dem Stuhl meinst du.
Nächstes Jahr im Mai.
Jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn er verletzt
ist. Sich dann zum, was sagst du?
10. Mal.
Zum 10.
Mal. 2012 war das Tor, das Agüero-Tor von Martin.
Genau, mit Edin Dzeko damals auch noch. Also ich glaube, es gibt genügend Spieler, die...
Mein Lieblings-Live-Call, ne?
Agüero, ja. Es gibt genügend englische Spieler, die es sich noch zu porträtieren lohnt. Alan Shearer ist so einer, den wir zwar irgendwie mitbekommen haben, aber auch nicht so richtig mitbekommen haben. Es gibt, man kann auch nochmal ein eigenes Thema nur über englische Torhüter machen.
Wir können auch nochmal eine Kneipenfolge machen mit Paul Gascoigne.
Oh ja, dann setzen wir uns hier ins Stadion an der Schleißheimer Straße, eine ganz bekannte Fußballkneipe. Nein, aber wir haben ja in der Rooney-Folge auch über Gascoigne geredet. Also ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Wenn euch zu Hause noch ein Thema oder mehrere Themen einfallen, ihr kennt ja unsere Kanäle, ne, bei Instagram und bei Twitter, immer her damit. Wir sind immer froh, wenn wir ein Thema finden. Denkt immer dran, wir versuchen immer in der Woche, in der wir veröffentlichen, dass sich das Thema dort dann jährt. Und es ist vollkommen egal, ob zum ersten Mal, zum 27. oder zum 100. Mal sich dieses Thema jährt. Wir sind froh über jeden Hinweis, denn es gibt natürlich auch bei uns eine saure Gurkenzeit, wo nicht jede Woche ein Champions League oder WM-Finale war. Von daher, Mario, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr lebhafte Folge. Und ja, auch sehr Martin-Theiler-lastige Folge, denn das sind immer meine Lieblingsfolgen. Und ich kann es nicht abwarten, wenn dieser ja großartige Kommentator und großartige Geschichtenerzähler vor allem endlich hier in unserer Runde sitzt. Nächste Woche gibt es Folge 107. Seid gespannt. Samstag ist es wieder soweit. Fußball ist Geschichte.
Gibt es bei 110 dann schon wieder?
Deshalb reden wir drüber.
Jubiläumsfolge bei 110?
111 voll eher, oder? Schnapszahl? Also,
ja, Schnapszahl.
Dann gibt es hier kein Bierchen bei Mario, sondern ich gucke hier gerade ins Schnapsregal, Mario. Da steht auch ein bisschen
was,
ne?
Bis zu 100.
Ja, okay, sehr schön. In diesem Sinne, Mario, sauer bleiben, ne?
Nee, bis dann.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.